Wars gegen Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach, manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus, wem mach ich denn da was vor? Ah, 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 ah.
Ich hör Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alpi wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich hör trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alf und Schiffer, yeah, yeah, yeah. Alf und Schiffer.
Hallo und herzlich willkommen hier zum Finale der, ich weiß nicht, die 12. Staffel ist das. Bestes deutsches Spiel. Es ist auf jeden Fall eine Staffel, die wir vor 2 Jahren begonnen haben. Und was soll ich sagen? Also eigentlich war das Finale geplant für August 2026. Aber der Druck der Straße und das tägliche Meme-Bombardement hat uns jetzt so weich gekocht, dass wir gesagt haben, okay, es ist heute Sonntag. Es ist der schönste Tag, der erste schöne Tag im Jahr. In München ist Frühlingsfest. Aber wir haben hier eine Aufgabe zu bewältigen, nämlich der Community das zu geben, was die Community verlangt, nämlich das Ende, das Finale dieser 11. Staffel, lese ich gerade nach, die wir im August 2022 begonnen haben.
Ja, also auch herzlich willkommen von mir. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich hatte so viele Pläne für die nächsten 2 Jahre noch, die wir uns Zeit nehmen wollten, um das hier wirklich gescheit zu machen. Ich bin jetzt auch einfach schlecht vorbereitet, muss ich sagen. Also es ist so, ich hatte jetzt nicht genug Zeit, mich da wirklich in diese Spiele reinzudenken.
Ja, man muss dazu auch sagen, dass die Zeit, also ich meine, das Viertelfinale war am 16. März 2023 und das Halbfinale am 7. Oktober 2023. Das heißt, der Abstand jetzt zu dieser Folge ist zwar noch mal ein bisschen länger, aber nicht lange genug, um sich natürlich darauf adäquat vorzubereiten, auf diesen epochalen Moment der deutschen Computerspielgeschichte. Wir haben ein bisschen einen Vorteil, lieber Christian, weil das Finale lautet nämlich Siedler 2 gegen Gothic 2. Und das sind ja 2 Spiele, über die wir schon so oft gesprochen haben hier in diesem Podcast. Also ich weiß nicht, wie oft wir schon über Gothic 2 gesprochen haben.
Ja, zu oft. Also die Erinnerungen sind auch schon zu verblasst tatsächlich. Was man dagegen machen kann gegen verblasste Erinnerungen, können wir vielleicht am Ende der Folge nochmal erklären, wenn es darum geht, sag mal, was sind eigentlich unsere Zukunftspläne. Nichtsdestotrotz, also wir haben über Gothic 2 schon super, super oft gesprochen, über Siedler 2 auch. Und ich finde, wir sollten eigentlich den Gothic 2 und Siedler 2 Content dieser Folge recht gering halten.
Ja.
Weißt, keep them wanting more. Die Leute wollen, dass wir darüber sprechen. Wir halten sie aber ein bisschen lassen sie an der ausgestreckten Hand ein bisschen verhungern.
Ja, aber es ist ja auch wirklich, also Gothic 2 hatten wir, glaube ich, in der Staffel bester zweiter Teil. Da hat das ja, glaube ich, sogar gewonnen. Wir haben immer wieder über irgendwelche Gothic-Spiele, insbesondere über Teil 2, gesprochen. Und Siedler 2 hatten wir tatsächlich auch immer so ein bisschen. Aber was mich vielleicht so ein bisschen interessieren würde, du bist ja richtig passionierter Anno-Fan. Warum ist denn Siedler heute nicht das, was Anno ist? Also warum ist Siedler heute nicht die deutsche Aufbaustrategieserie schlechthin? Warum ist das Anno und nicht die Siedler?
Ich glaube, es könnte daran liegen, dass Anno sich selbst immer treu geblieben ist und irgendwie immer genau wusste, was ist die Kernmechanik, nämlich da geht es darum, Warenketten aufzubauen, die werden immer komplexer, das ist wie so ein Schiebepuzzle, das immer aufwendiger wird und am Ende weißt du gar nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Also das ist ja die Kernmechanik von Anno. Das ist ja eigentlich fast schon ein Puzzlespiel, wenn du es ohne Kampf spielst, wie ich das eigentlich immer tue. Und Siedler dagegen war immer irgendwie so ein Hybrid aus einem Aufbauspiel mit einer starken expansionistischen Komponente. Also man musste dann immer in die anderen Basen rein und da Land erobern, um irgendwie neue Lieferketten aufzubauen. Und diese ganzen Lieferketten waren eigentlich bei Siedler immer nur so ein bisschen Mittel zum Zweck, um eine militärische Expansion nach vorne zu treiben. Und ich glaube, diese Grundmechanik verlockt Game Designer dazu zu sagen, boah, geil, wisst ihr was? Wir gehen jetzt voll auf dieses Soldatending, wir machen hier mehr Echtzeitkomponenten rein, mehr Kampf und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat einfach im Laufe der Jahre dazu geführt, das sieht man ja schön bei Siedler 3, wo einfach diese ganze Echtzeitstrategie, Kampfkomponente deutlich an Bedeutung gewinnt, dass man so sich ein bisschen von seinen Wurzeln entfernt hat und der sogenannte Wuselfaktor einfach in den Hintergrund tritt. Und das führt, glaube ich, dazu, dass einfach die Siedler nicht mehr da ist, wo sie hätten sein können.
Ja, ich finde, das ist eine gute Analyse. Ich glaube auch, sozusagen, Siedler hat sich zu sehr plattgetreten worden vom Echtzeitstrategie-Genre. Und ich würde ja sagen, ich weiß nicht, also wenn ich so rückblickend schaue, Teil 2 war das Highlight, Teil 3 war auch noch super, Teil 4 war dann so, aber ging schon. Und ich glaube, so mit Teil 5 irgendwann hat mich die Serie dann verloren. Also Teil 5 war ja dann auch der erste, der so grafisch auch ein bisschen anders war, der halt so richtig 3D war, soweit ich mich erinnere. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn. Und irgendwo da hat mich dann die Serie verloren. Und es ist schon erstaunlich, weil Siedler war, also in meiner Erinnerung war Siedler eigentlich lange Zeit die deutsche Aufbaustrategie-Serie. Anno war natürlich super populär, aber ich hätte vor 25 Jahren nicht gedacht, dass quasi Anno alles dominiert und eigentlich Siedler überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Wobei man natürlich sagen muss, ich habe jetzt Manor Lords gespielt, da reden wir natürlich auch noch mal im Gürtel drüber. Das hat schon sehr starke Siedler-Vibes. Ja, also ich finde ja immer, darüber haben wir ja schon mal diskutiert, das Schöne an Siedler war einfach, dass es so ein gut lesbares Spiel ist. Also, dass wenn da ein Baum gefällt wird, wird genau ein Baumstamm getragen von jemanden, der wird irgendwo abgelegt, dann wird aus diesem einen Baumstamm das und das gemacht und du kannst quasi auf der Karte einfach erkennen, was gerade passiert. Und du musst nicht nochmal ein Menü anklicken. Also du weißt einfach, das Haus ist, oder die Produktionsstätte ist voll, das Warenlager ist voll, weil du es einfach siehst. Ja, da häufen sich die Schweine heute irgendwie vor der Ledergerberei, ja, und werden nicht abgeholt. Und du siehst das einfach, und du musst dann nicht nochmal reinklicken, wie effizient jetzt da irgendwas ist und so. Und ein bisschen diese Vibes hat Manor Lords tatsächlich. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass wir vielleicht hier so eine Art moderne Siedler sehen. Und dann gibt es ja noch dieses Spiel von dem Volker Werting.
Werting.
Dings of Pagonia.
Pioneers
of Pagonia, das im Early Access ist, wo sich so ein bisschen die Geister scheiden, ob das jetzt beim Gürtel, würden wir sagen, Kampfgewicht hat. Also die einen sehen das als Messias, der sie endlich erlöst aus ihrem jahrzehntelangen Leiden als Siedler-Fan. Und die anderen sagen, ja, ist ganz nett, aber es ist halt noch nicht fertig. Was auf jeden Fall scheiße ist, ist das allerneueste Siedler. Und es ist schon krass, welches Desinteresse dieser Reihe von Seiten von Ubisoft entgegenschlägt. Also kann man vielleicht irgendwie verstehen, die haben ihre Aufbaureihe, die läuft super mit Anno, warum brauchst du da eine zweite? Naja, dann haben die irgendwo noch diese Lizenz rumliegen, dann probieren die halt irgendwas mit wenig Geld mit dieser Lizenz. Aber es ist schon traurig.
Ja, also ich finde ja beide Versuche, irgendwie dieses Genre wiederzubeleben, total ehrenwert und super schön. Ich drücke natürlich Pioneers of Pagonia die Daumen. Das liegt vor allen Dingen an Volker Wertig, es liegt aber auch an einer unterschätzten Spielestadt, nämlich Ingelheim am Rhein. Da kommt Volker Wertig ja her, beziehungsweise da war auch immer Phenomic und so. Das ist ja so eine Stadt irgendwie kurz vor Mainz. Und kann man sich auch beim Internet anschauen, die haben ihr Büro einfach in Ingelheim neben so einer Zahnarztpraxis und so einem Modeladen, der Zitrönchen heißt und so, wo man so kleine Blusen kaufen kann, die sehr, sehr farbig sind. Das sieht halt aus wie so eine richtig handelsüblichen, normalen deutschen Großstadt, eine deutschen Kleinstadt. Und da, finde ich, gehört dieses Genre auch hin. Das ist richtig ehrlich einfach. Ja. Das ist ein ehrliches Studio.
Also jetzt, wo du das sagst, fällt mir ein, ich war da. Also ich habe ja diesen Film mal gemacht fürs ZDF irgendwie mit dem etwas seltsamen Titel, den ich mir nicht ausgedacht hatte. Was spielt Deutschland? Siedler, Planer und weiß ich nicht was. Mhm. Und da habe ich den interviewt. Das kam dann nicht im fertigen Film vor, weil das Interview war so, naja, es hat dann irgendwie nicht gepasst. Ich hätte da neuen Protagonisten einführen müssen und so weiter. Aber da war ich in diesem Studio, jetzt wo du sagst Ingelheim, ja klar. Also ich habe mich an das Interview erinnert, aber ich hatte nämlich nicht mehr an den Ort erinnert. Und das ist genau, wie du sagst. Das ist genau so eine Mittelstadt oder Klein- oder Mittelstadt, weißt du, hat wahrscheinlich so einen guten Volleyball-Zweitligisten, und da sieht es im Prinzip
ja,
aus
wie Böhringer Ingelheim, ja, einen riesigen Pharmakonzern, Böhringer Ingelheim.
Ah, okay, genau, haben so einen Hidden Champion aus Deutschland irgendwie und dann haben sie aber halt die Siedler und Wertig und so und also ich hoffe tatsächlich, dass dieses Genre so ein bisschen wiederkommt. Ich selbst bin mit Anno nie so ganz warm geworden. Ich glaube, es liegt an dem, was du eigentlich als Vorteil des Spiels herausgestellt hast, nämlich, dass es zu puzzleartig ist. Mir persönlich zumindest. Und wenn jetzt Manor Lords, da reden wir im Gürtel dann ausführlich drüber, es ist noch nicht richtig fertig, aber das zeigt sehr gute Ansätze und könnte die klaffende Siedlerwunde in meinem Herzen, glaube ich, ein Stück weit schließen, genauso wie Pioneers of Patagonia. Gucken wir mal.
Das heißt Pagonia. Aber ist ja. Auch egal.
Ist auch egal.
Ja, ja. Vielleicht auch eine schöne Überleitung, dass du dich gerade versprochen hast mit Patagonia. Ich habe für diese Folge ein bisschen was vorbereitet. Und zwar haben sich die Hörerinnen und Hörer ja draußen gefragt, so, wo waren wir? Was machen die ganze Zeit? Und ich habe so ein bisschen so mir fünf Sachen aufgeschrieben, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Und du kannst ja mal irgendwie, ich würde das gerne mal an dir testen und du sagst mir, ob was von dem du denkst, das wahr ist. Mhm. Vielleicht ist auch keins davon wahr. Ja,
yeah, okay.
Okay, pass auf. Also, im letzten Jahr, seit der letzten Ausgabe von Last Game Standing im regulären Format, habe ich eine Eidechsenfarm in Papua-Neuguinea gegründet. Oder B, eine Hortensien im Odenwald gepflanzt. Mhm. C, versucht das Nordlicht zu sehen und leider in der Antarktis gesucht danach. Mhm. D, mit Jumbo Schreiner die besten Schnitzelrestaurants von Bielefeld besucht. Oder E, zwischen AfD und russischem Geheimdienst Geld gewechselt. Was war mein Job? Weil die Scheine sind ja so groß, da kann man ja nicht mit in die Tankstelle gehen.
Ja, ja. Also E kann ich ausschließen, weil ich glaube, wenn das der Fall wäre, hättest du mit dem Geld schon längst eine Eidechsenfarm in Papua-Neuguinea finanziert.
Ja, ja,
genau.
Stimmt.
Und damit kann ich quasi mit einem Streich A und E ausschließen. Den Jumbo-Dingsbums kenne ich gar nicht.
Du kennst Jumbo-Schreiner?
Nee, kenne ich nicht.
Der ist so ProSieben, ja, Galileo, ja. So ein Essenstester, der immer die größten Schnitzel isst. Aber auch schon 10 Jahre her.
Das ach doch, der, ja doch, den kenne ich irgendwie. Ja, ja, doch, jetzt erinnere ich mich an den. Aber sehr dunkel.
Der ist vor allen Dingen auf Social Media sehr witzig, weil wenn du Jumbo Schreiner irgendwie nur so halb blöd kommst auf Instagram, dann beleidigt er dich erstmal ohne Ende und sagt, du sollst die dumme Fresse halten oder sowas und dann blockt er dich. Ja.
Ja, geil. Muss ich mal ausprobieren. Aber ich schließe das auch aus, weil ich glaube, das hättest du mir erzählt. Was waren nochmal B und C?
Hortensien Odenwald oder versucht das Nordlicht zu sehen. Habe ich leider verfahren.
Ich habe auch mal versucht, das Nordlicht zu sehen in Island. Hat aber auch nicht geklappt, weil ja, da gab es einfach keine Nordlichter. Also an dem Tag. Das war dann immer so ein bisschen schade, weil diese Tourführerin hat uns da an mehrere Plätze halt gelotst. Und du hast halt gemerkt, die wollte uns halt unbedingt dieses Nordlicht zeigen und das kam halt nicht. Und so ist halt die Natur und so. Aber das war ihr dann total unangenehm, dass wir jetzt hier 10 Euro für diese Nordlichttour gezahlt haben und kein Nordlicht sehen. Aber dafür hat sie uns eine ganze Menge über Reykjavik erzählt. Sowas wie das, keine Ahnung, das Parlament ist jetzt in dem ehemaligen Gefängnisgebäude untergebracht oder der Präsidentenpalast von Reykjavik, weil es war das, was früher der Knast war und so. Solche, weißt du, so Zeug. Ja. Und insofern, ja, wir beide, glaube ich, haben noch kein Nordlicht gesehen, aber ich glaube, du warst deswegen nicht in der Antarktis, also nicht deswegen, weil du nicht in der Antarktis warst. Ich glaube,
es ist alles falsch, es ist alles
wie,
falsch.
Du hast keine Hortensien in dem Odenwald gezüchtet, das hätte ich mir nicht vorstellen können.
Nee, es tut mir leid, also auch das ist leider falsch, ich habe alles ausgedacht. Ich habe das letzte Jahr mehr oder weniger irgendwie nur damit verbracht, beziehungsweise die letzten Wochen eigentlich eher, Fallout 3 und Fallout New Vegas zu spielen und ich bin jetzt kurz davor, den Hoover Damm zu übernehmen, da bin ich, stehe ich gerade mit meinem Mindset.
Naja. Ja, also wir reden vielleicht, wir beide irgendwann nochmal on the record, ich will jetzt nicht zu viel verraten, nochmal ein bisschen ausführlicher über diese zwei Spiele, aber freust du dich denn auf das Gothic Remake? Ist das was, wo du jede News einsaugst?
Das wird doch nicht passieren. Hier, es ist doch so viel passiert im letzten halben Jahr. Lars Wingefors, der Chef der Embracer Group, führt seine Firma erstmal in den Abgrund, ja. Und dann hat er gesagt, er geht auf keinen Fall, weil er hat irgendeinen Vertrag, der bis irgendwie 2036 oder so geht und so lange will er aushalten.
Okay, und du meinst, der schafft es vorher, die Firma zugrunde zu richten, bevor das Gothic Remake kommt?
Ja, auf jeden Fall, das wird nicht passieren. Das ist so eine, das Geld sitzt locker in der Tasche Idee aus der Pandemiezeit.
Ja, also ich meine, die arbeiten natürlich da jetzt schon ein paar Jahre dran. Das wäre natürlich sehr dumm, das nicht über die Ziellinie zu schieben. Aber zuzutrauen wäre es denen natürlich, klar.
Also. Ja, aber sollte man Gothic denn überhaupt remaken? Weil irgendwie, so wie unsere Community drauf ist, die lieben das alte Spiel so sehr, man kann damit doch nur in die Grütze greifen.
Weiß ich nicht. Ich habe dir ja damals besucht. Ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast ein paar Mal erzählt.
Fünfmal. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja,
das war 2021 oder 2022, habe ich die besucht. Und ich hatte eigentlich schon den Eindruck, dass die wissen, was sie tun. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Also er hat mir zum Beispiel gesagt, also der Studiochef, dass sie haben ja damals diesen Trailer gemacht, der kam nicht so besonders gut an. Aber woran sich dann vor allem die russischen Spieler gestört haben, war, dass wenn in Gothic was gegessen wird, dann muss es so sein, dass die Fleischkeule wirklich an den Mund geführt wird und dann abgebissen wird. Und das darf sozusagen nicht automatisch einfach gehen. Ja. Und da hatte ich so den Eindruck, naja, der kennt offensichtlich schon die Community, die Gothic-Community. Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass dieses Gothic Remake gut werden könnte. Ich glaube, das wird jetzt keine 88 oder so, aber ich glaube, das könnte schon ein sehr kompetentes und solides Spiel werden. Und ich finde ja auch, wenn ich mir halt Open-World-Spiele anschaue, also gerade habe ich ja Dragon's Dogma gespielt, da stört mich dieses Kulissenhaftige halt schon sehr. Und die Antithese des Kulissenhaften ist die Gothic Serie meines Erachtens, weil die immer in der Lage waren, eine glaubwürdige Welt zu bauen. Ja, also dort ist es halt auch so, da macht eine Wand, wenn die da steht, macht die Sinn, weil Einbrechen zum Beispiel ist halt Einbrechen, ja, während du irgendwo bei Dragon's Dogma halt nur einfach guckst, wo liegt der Loot rum und den halt einsammelst und es eigentlich komplett egal wäre, wenn der Loot einfach auch nicht in einem geschlossenen Raum wäre. Also es ist völlig egal. Also die alles, was es dort gibt, ist quasi nur dazu da, um schön auszusehen, hat aber keine spielerische Funktion. Und da war Gothic immer anders. Und das ist aber das, was ich haben will. Also ich will, also meine Definition von kulissenhaft ist halt einfach, dass du irgendwas mit dieser Welt machen kannst, dass du mit der interagieren kannst, dass die glaubwürdig ist. Dazu gehört auch zum Beispiel sowas, dass die Leute zumindest rudimentäre Tagesabläufe haben und so weiter und so fort. Und dafür stand immer Gothic. Ich vermisse diese Spiele. Open World ist einfach für mich nur noch Kulisse. Ich weiß nicht, was es soll. Und da brauche ich jetzt einfach mal ein Gothic. Ja.
Ja, was ist denn jetzt mit Piranha Bytes? Also so, da ist ja auch viel passiert im letzten halben Jahr.
Ja, oder gar nichts ist passiert. Das ist ja das Problem. Also, man weiß ja nicht.
Aber, ja, genau, man weiß nicht, was da los ist. Sie stecken aber in Schwierigkeiten, oder?
Ja, und ehrlich gesagt würde ich da jetzt nicht mein Geld darauf verwetten, dass Piranha Bytes zumindest unter dem Embracer-Dach weitermachen kann. Also der Elex 2 hat sich nicht gut verkauft. Es war seltsam terminiert, nämlich irgendwie im Umfeld von Horizon Zero Dawn 2 und natürlich Elden Ring. Ja. Und es war auch nicht besonders gut. Also Elex 2 war ein Spiel, es war genauso wie Elex 1, es war nur größer, aber es war auch viel zu groß und man merkte schon sehr deutlich, dass denen dann nichts Neues mehr einfällt. Und ja, also warum sollst du dieses Studio dann weiterführen? Also wenn du so angeschlagen bist wie gerade im Embracer Group, also wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt Piranha Bytes irgendwie ein Hit landet? Wie wahrscheinlich ist es, dass die noch in der Lage sind, ein zeitgemäßes Open-World-Spiel zu machen? Also ich glaube, das Einzige, was halt funktionieren könnte oder funktioniert hätte oder wie auch immer, wäre halt sowas zu machen, wie sie damals mit Risen gemacht haben. Also sozusagen zu sagen, okay, wir werden jetzt kleiner, kompakter. Ne? Das war ja damals auch so die Folge aus diesem Gothic 3 Desaster. Nur sie haben jetzt natürlich mit dem Gothic 2 Remake halt schon genau so ein Spiel in der Pipeline. Und warum brauchst du dann noch das Studio? Also ich bin da sehr pessimistisch und das ist natürlich schade, weil Piranha Bytes war einfach eine Kontinuität in der deutschen Spielebranche und man kann denen immer vorwerfen, ja, die machen seit 20 Jahren oder 30 Jahren das gleiche Spiel. Also erstens, so ganz stimmt das natürlich nicht. Also Elex 1 war schon irgendwie was anderes. Und zum zweiten, ja, mein Gott, ja, dann machen die halt einfach seit 30 Jahren das gleiche Spiel. Wenn sie es geil machen, habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Also wenn sie das sozusagen dem zeitgemäß anpassen und sowas. Und ja, insofern wäre es schade. Ja.
Ja, total. Ich denke irgendwie gerade die ganze Zeit drüber nach, ob man diese ganzen Probleme nicht irgendwie auf eine andere Art lösen kann, dass man irgendwie sagt, hey, pass auf, wir denken jetzt nicht mehr in Spielen, sondern wir denken in Sandboxes oder Toolkits, weil irgendwie es kann doch gar nicht so schwer sein. Und wie gesagt, ich habe gerade Fallout New Vegas gespielt, da werden wir zum anderen Zeitpunkt vielleicht nochmal drüber sprechen. Es kann doch nicht so schwer sein, wenn du eine bestehende Welt hast mit bestehenden Assets, da eine geile Geschichte reinzuzimmern. Und jetzt stelle ich mir irgendwie vor, dass irgendwie Bethesda hingehen würde und würde sagen, pass mal auf, hier, Starfield ist unser Release, aber gleichzeitig, so wie das früher bei Unreal der Fall war, gleichzeitig veröffentlichen wir eine Engine, die ist total leicht konfigurierbar und es funktioniert ein bisschen so wie wenn du ein Designer bist von so Tabletop-RPGs, du hast irgendwie eine D&D-Runde, dass man da irgendwie Leuten, die gerne Geschichte erzählen würden, einfach was an die Hand gibt, damit es leicht geht. Und das kann ja auch in Zukunft auch theoretisch mit irgendwie KI-Tools möglich sein, dass man sagt, okay, generieren wir mal 5 NPCs, die Folgendes machen, pack das mal dahin, pack das mal nach links und so. Dass das irgendwie eine validere Zukunft ist für die Spiele, die ich am meisten liebe, nämlich Spiele mit irgendwie Dialogpfaden, die denen man nachgehen kann, oder verschlungenen Questpfaden, weil diese Kulissenhaftigkeit, die du angesprochen hast, die stört mich massiv. Es ist alles nur noch irgendwie optimiert auf die ersten 3 Spielstunden oder so. Hauptsache, es sieht geil aus. Hauptsache, du gibst das Spiel nicht bei Steam zurück oder so, damit wir unsere Kohle kriegen. Und danach ist alles irgendwie egal. Aber irgendwie, ich will ja eine coole Geschichte erzählt bekommen. Und das sehe ich einfach nicht mehr. Und es nervt so sehr, dass das nicht mehr geht in dieser Art.
Ja, also man müsste Gothic befreien. Man müsste irgendwie eine Kampagne machen, dass Gothic unter Creative Commons gestellt wird. Einfach offenes Universum für alle. Und dass da jeder dran arbeiten und jeder was damit machen kann. Ich, keine Ahnung, das müsste man mal ausprobieren. Also ich glaube, da wären die jetzt bei Embracer Group in der Rechtsabteilung nicht so begeistert oder auch nicht in der Finanzabteilung. Aber eigentlich, sowas wäre schon cool. Und dann halt mit neuen Technologien. Ich war ja letztens bei Nvidia auf so einem Event eingeladen. Da habe ich dir, glaube ich, Videos geschickt, wo uns so eine KI-Demo gezeigt worden ist. Und dann konntest du ganz normal mit diesem Charakter, also ganz normal nicht, es gab schon Verzögerungen und so, aber du konntest mit den Charakteren einfach reden, ja. Also es war so eine Demo, da ging's, weiß ich nicht, irgendwie im Hotel solltest du eine Schlüsselnummer bekommen und dazu musstest du irgendjemanden überreden oder eine Zimmernummer bekommen, musstest jemanden überreden und dann hattest du da verschiedene Möglichkeiten und es waren aber halt nicht so wie, weiß ich nicht, bei Gothic oder in Fallout, dass du das einfach irgendwas anklickst aus vier Sätzen, sondern du konntest den einfach ganz normal fragen, also so wie wir jetzt miteinander reden und dir dann überlegen, wie du es schaffst, dass er eben diese Zimmernummer rausrückt. Und ich stelle mir das zwar, also ich meine, das war geil, ich stelle es mir allerdings ein bisschen anstrengend vor. Also ich weiß nicht, ob ich auf der Couch am Abend 2 Stunden durchlabern will. Aber ich sag mal so punktuell, einfach mal so mit Diego, volle Pfund aufs Maul, einfach mal so in echter Sprache sprechen, stelle ich mir schon ganz cool vor. Oder, keine Ahnung, wenn du so an Civilization denkst, du hast dort den Diplomatie-Bildschirm und dann musst du halt mit Bismarck einfach so dich an den Tisch setzen und irgendwie einen geilen Vertrag aushandeln. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das die Immersion erhöht. Und ja, wenn du Gothic freigeben würdest, da gäb's bestimmt viele Leute, die findige Dinge machen mit neuen Technologien, dass es hilft diesem Universum, dass das im Gespräch bleibt, dass es lebendig bleibt, dass da was passiert. Und ja, also ich, let's make a movement, ja. Lass Gothic befreien.
Ja, finde ich gut. Ja, wenn das irgendwie auch am Ende dieser Folge irgendwie von der Community rauskommt. Also ich meine ja, dass die Community hat ja jetzt einfach ein starkes Movement gehabt, indem sie uns beide bewegt hat dazu, uns an einem Sonntag hinzusetzen und diese Folge aufzunehmen. Ja, und meine Frage ist, wo geht diese Energie jetzt hin? Wo kanalisiert sich das jetzt? Kanalisiert sich das jetzt in der Forderung nach einem neuen Gothic oder kanalisiert sich das jetzt in einer Forderung nach vielleicht einem geileren Siedler, dass man mal einen Brandbrief Richtung Ubisoft schreibt und sagt, Leute, gebt mal bitte Siedler frei, ihr macht damit einfach nur Scheiße. So. Genau. Ne? Also man kann ja einfach diese 2 Richtungen jetzt auch einfach mal fordern, wo man sagt, let's go.
Genau. Ja, ich denke, mit diesem Appell können wir diese Folge und diese Staffel hiermit beschließen. Ihr habt also die Wahl zwischen Gothic 2 und Siedler 2. Welches ist das beste deutsche Spiel aller Zeiten? Wir sind gespannt auf das Ergebnis Und wir beide, lieber Christian, was werden wir denn tun? Also ich glaube, wir können schon teasern, dass wir etwas planen, aber ich glaube, wir können noch nicht wirklich konkret sein.
Wir können nicht sagen, wann es rauskommt vor allen Dingen. Ne?
Genau, also ihr werdet noch mal was von uns hören. Ob es mit LGS weitergeht, wissen wir noch nicht so genau. Also vielleicht schon, aber dann würden wir es, glaube ich, ändern so ein bisschen, würden wir noch mal am Format arbeiten. Das gab es ja jetzt einfach auch schon echt lang. Ich glaube, vor fünf Jahren oder sowas haben wir angefangen.
Ja, Januar 2019.
Genau, also da wird es, darf schon auch mal Zeit werden, sich da was Neues zu überlegen. Und natürlich hört ihr uns auch im Gürtel, wo es ja jetzt auch demnächst die neue Folge geben wird, in der wir über die besten Spiele im April sprechen werden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Abstimmen. Und wir hören uns dann im Frühjahr 2028. Bis dann.
Ja, bis dann. Ich fahre jetzt zum Schnitzeltest mit Jumbo. Bis dann. Ciao.